HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Drogen im Wert von 1 Million Euro wurden bei der Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel am vergangenen Donnerstag sichergestellt.
Es ist gelungen, im Bahnhofsviertel einen Drogenschwerpunkt zu zerschlagen.
Ey, du bist nikotinabhängig und willst bloß Zigaretten. Ich steh drauf am Block auf Kokain und Vicodin-Tabletten. 1 Kilo Weed verchecken, 1 Kilo Peace verchecken.
Hier hast du alle Kontraste. Du hast hier Luxus-Apartments, Drogen, Elend und Straßenstrich.
Ich würde sagen, es ist ein bisschen krimineller geworden, aggressiver geworden.
Gerade dieses Thema Crack hat die Szene sowas von aggressiv gemacht. Das ist wirklich schlimm geworden. Ne?
Die Menschen, die wir hier sehen, da ist die Drogensucht der klar dominierende Faktor, dem alles andere untergeordnet wird.
Von wegen 5 Euro werden hier Leute erstochen.
Ich bin stets zum Geben von Kameramännern, Rammelpapennern am Hauptbahnhof, das Butterfly-Messer.
Ich sehe die Schicksale von den Junkies, von den Drogenkranken. Und denen geht es immer schlechter.
Wir haben im Moment ein Reinheitsgehalt von 8-10% im Heroin hier in Frankfurt. Der Rest ist im Prinzip Dreck.
1 Kilo Weed verchecken, 1 Kilo Peace verchecken.
Das ist ein Teufelskreis, der nicht so einfach zu durchbrechen ist.
Und das ist unser Problem. Ja, dass hier wirklich menschliche Existenzen auf der Straße vor sich hin vegetieren und krepieren, mit anderen Worten.
Frankfurt ist eine wunderbare Stadt, aber wenn man hier ankommt, dann kann es einem schaudern. Ausgerechnet rund um den Hauptbahnhof präsentiert sich Frankfurt von seiner hässlichsten Seite. Es ist dreckig, es stinkt nach Pisse, in den Ecken liegen Obdachlose, das Elend ist unübersehbar. Am freundlichsten sind am Bahnhof noch die Drogendealer, die einen leise fragen, ob man vielleicht was braucht. Ja, sehe ich so aus oder was? Dabei ist man in Frankfurt doch eigentlich stolz auf seine Drogenpolitik, der sogenannte Frankfurter Weg. Die Dealer verfolgen, den Süchtigen helfen. Das bedeutet auch, den Konsum von illegalen Drogen tolerieren und sogar Räume zur Verfügung stellen, in denen man sich wenigstens unter hygienischen Bedingungen die Spritze setzen kann. So hat man das schlimmste Elend von der Straße geholt und vor allem, man hat die Zahl der Drogentoten in der Stadt drastisch gesenkt, von fast 150 pro Jahr auf etwa 25. Dieser Erfolg ist unbestreitbar, gelöst aber ist das Problem noch lange nicht, denn das Verfolgen der Dealer, das gleicht einem Kampf gegen Windmühlenflügel. Es kommen immer neue, man erwischt nur die kleinen Fische, jede Nacht das gleiche Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und den Dealern auf der Straße. Immerhin, letzte Woche gab es eine erfolgreiche Großrazzia im Bahnhofsviertel, Betäubungsmittel im Wert von 870.000 Euro sind beschlagnahmt worden, sie wurden in einer runtergekommenen Wohnung gefunden, steckt in den Zwischenwänden und unter alten Holzdielen. Deshalb heute der Titel der Sendung Heroin in der Wand, Frankfurts Kampf gegen Drogen. Wir versuchen mal eine kleine Bilanz. Ist der Frankfurter Weg noch der richtige oder sollte man die Strategie anpassen? Nach 25 Jahren muss man das ja mal prüfen. Vielleicht doch wieder härter durchgreifen? Sind die Methadon-Programme noch zeitgemäß oder macht man es den Suchtkranken damit vielleicht zu leicht und man holt sie nie raus aus ihrer Krankheit? Schauen wir erstmal auf den Stand der Dinge. Anna Vogel war letzte Nacht für uns unterwegs im Frankfurter Bahnhofsviertel. Hat sich seit der spektakulären Razzia in der Szene was geändert?
Mittagsstimmung vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Viele Menschen überqueren die Straße, essen, trinken und reden. Auffällig hier ist nur eine Gruppe Betrunkener, die am Eingang der Kaiserstraße steht. Ein Geschäftsmann im Anzug kommentiert.
Ein sehr spezielles Pflaster. Also ich komme aus Berlin und ich kenne es selbst aus Berlin nicht. Und da gibt es wirklich auch viele Brennpunkte. Aber so konzentriert, das ist schon wirklich erschreckend zu sehen. Die ganzen Obdachlosen und wirklich die, die dort sehr, naja, traurig dort vorne verweilen.
Solche Reaktionen kann ein junger Mann wenige Meter weiter gut verstehen. Aber er verspricht:
Die Ecke hier ist schlimm und die Ecke da hinten ist auch schlimm, aber wenn man reingeht, ist alles Multikulti hier.
Tatsächlich höre ich auch immer wieder, dass das Viertel sich positiv verändert habe. So zum Beispiel von einem Arbeitnehmer, der hier seit vielen Jahren gerne seine Mittagspausen verbringt.
Man sieht auch viele Geschäftsleute, die hier jeden Morgen zur Arbeit gehen. Hier herrscht auch ein reges Treiben, was Gastronomie betrifft. Also das ist, ich würde mal sagen, sogar langsam ein Innenviertel geworden.
Die Vielfalt ist auch das, was eine junge Frau am Bahnhofsviertel liebt. Sie ist sommerlich angezogen und häufig hier in Bars und Kneipen zu Gast. Die Razzia findet sie wenig außergewöhnlich.
Ich fand gerade diese ganze Bahnhofsviertelgeschichte, da war vermehrt Polizeipräsenz in den letzten anderthalb Jahren und ich fand es irgendwie ein bisschen übertrieben teilweise, weil mir ist noch nie was Komisches hier widerfahren. Da gibt es andere Ecken in Frankfurt, ich würde zum Beispiel eher weniger alleine über die Zeil laufen als hier durchs Bahnhofsviertel.
Die Polizei versucht Präsenz zu zeigen. Die größte operative Dienststelle des Landes ist seit Dezember 2017 hier angesiedelt. Deshalb muss ich auch nicht lange warten, bis ich einen Einsatzwagen der Polizei sehe. Er fährt in die Nidderstraße. Hier sitzen und liegen mehrere Menschen am Boden. Ein Mann durchsucht den Müll, eine Frau schließt umständlich ihre Hose. Die Polizei will nicht mit mir sprechen, dafür aber ein Anwohner, der gerade vom Einkaufen kommt.
Die sind in ihrem kleinen Bereich da hinten, stört eigentlich niemanden, weil sie niemanden wirklich belästigen oder auch ansprechen. Die sind nur wegen einer Sache hier und das haben die Leute irgendwie auch akzeptiert und haben so ihr kleines Straße sozusagen.
Er findet es schade, dass die Menschen hier für ein ganzes Viertel stehen. Ein weiterer Kritikpunkt: immer häufiger würden Führungen durch das Viertel angeboten. Er fühle sich wie im Zoo. Der Fotograf Ulrich Mattner findet es deshalb wichtig, auch den Drogenkranken eine Stimme zu geben. Etwa mit einer kleinen Fotoausstellung, die bis vor kurzem im Szene-Kiosk Jokjok zu sehen war. Ich will wissen, wie dort das Bahnhofsviertel wahrgenommen wird.
5.70 Uhr, alle 30 zusammen.
Hairi ist ein stämmiger Mann, der im Jokjok arbeitet.
Und die Gentrifizierung hat dazu beigetragen, dass otto-normale Menschen mit otto-normalen Eigenschaften, mit otto-normalen Gehalt sich hier niedergelassen haben und dementsprechend auch leben. Also zu vergleichen zur Vergangenheit ist es viel, viel besser geworden.
Die Razzien findet er richtig. Denn nicht gegen die Konsumenten, sondern gegen die Dealer müsste härter vorgegangen werden. Wenige Meter weiter lehnt ein Mann an einem Stehtisch. Seine Brille hat nur noch einen Bügel. Früher war er selbst hier auf der Straße. Er erklärt mir:
Es kommt darauf an, wer man ist halt, ne? Dass man eine Wellenlinie hat. Ich kann immer wieder hierher zurückkommen und ich sehe immer Leute, nicht die ich kenne, aber wo ich weiß, okay, mit dem kann man sich direkt unterhalten. Bei ihm habe ich gerade eine Zigarette geschnurrt, er kennt mich nicht, war freundlich, hat mir eine gegeben, cool.
Die meisten Anwohner scheinen also eher dankbar zu sein für die hohe Polizeipräsenz im Frankfurter Bahnhofsviertel. Schauen wir uns mal an, wie das in der Praxis aussieht. Tom Holz arbeitet dort bereits seit 18 Jahren als Sozialarbeiter. Er kennt das Viertel wie seine eigene Westentasche. Schönen guten Abend, Herr Holz.
Ja, schönen guten Abend.
Wer gehört denn dort so zu Ihrer Kundschaft im Augenblick?
Ja, also wir betreuen über unser Streetwork-Projekt OSSIP im Wesentlichen die Personen, die eben auch nicht mehr in den Einrichtungen unterkommen können, aufgrund von Hausverboten, ihrer psychischen Verfassung, anderen Umständen, und versuchen die eben wieder in die Einrichtungen zurückzuvermitteln.
Was machen Sie da zum Beispiel mit diesen Leuten?
Also viele von denen haben keine Sozialleistung und sind damit dann auch nicht krankenversichert. Und das versuchen wir dann eben zu beheben, indem wir sie zu den Ämtern begleiten, die Anträge mit ihnen stellen und dann die Krankenversicherung wiederherstellen, um sie dann in Entgiftung oder in Substitutionsprogramme unterzubringen.
Das heißt, Sie sind auch ganz praktisch auf der Straße unterwegs im Bahnhofsviertel und suchen dann nach Leuten und sprechen sie an, oder wie arbeiten Sie konkret? Was haben Sie heute schon so gemacht?
Naja, also wir sind ein Team von 12 Leuten aus den unterschiedlichen niedrigschwelligen Einrichtungen, die es hier im Bahnhofsviertel gibt. Und wir sind von 10 bis 20 Uhr auf der Straße unterwegs. Wir versuchen, Kontakt zu Personen herzustellen, die wir eben noch nicht genau kennen. Und versuchen, wenn die neu sind, eine Verfestigung in der Szene vorzubeugen und, wenn es geht, so schnell wie möglich wieder herauszuvermitteln. Wir gucken aber eben auch nach denen, die hier durch alle Raster gefallen sind und versuchen, mit denen eben das Angebot zu machen, so auf die Ämter zu begleiten.
Das heißt, die meisten dieser Leute kennen Sie wahrscheinlich schon ganz lange?
Ja, das ist ein relativ fester Personenkreis. Es kommen immer mal welche dazu, es wandern mal welche ab. Aber ich habe hier Leute, die kenne ich auch schon seit 18 Jahren. Ja.
In welchem Altersspektrum sind so die Süchtigen, die Sie betreuen?
Das Durchschnittsalter hier ist 41.
41, man denkt ja eher, Jugendliche haben Drogenprobleme. Das ist ein Klischee offenbar inzwischen.
Das sind auf jeden Fall nicht unsere Klienten. Die Leute, die hier im Bahnhofsviertel landen, die haben meistens schon eine lange Suchtkarriere hinter sich. Haben wir meistens auch schon als Jugendliche angefangen, irgendwas zu konsumieren. Aber das dauert ja dann doch eine Zeit lang, bis man so weit abgerutscht ist, dass man im Bahnhofsviertel landet.
Wie ist Ihr Kontakt mit der Polizei dort im Viertel? Arbeiten Sie Hand in Hand oder gibt es eher Konflikte?
Wir arbeiten Hand in Hand. Also das Projekt OSSIP ist ja auch auf Polizeiseite, besteht das eben auch. Da gibt es einen OSSIP-Koordinator, der hat im Prinzip die gleiche Funktion wie ich, nur auf Polizeiseite. Und wir haben einen regen Austausch. Wir treffen uns alle 2 Wochen. Wir sehen uns auf der Straße und tauschen uns aus. Und ich denke, das hat für beide beteiligten Gruppen, war das eine Bereicherung, über den eigenen Tellerrand rauszuschauen. Also man arbeitet jetzt nicht mehr gegeneinander, sondern hat begriffen, dass man an einem Strang zieht.
Und die Drogenabhängigen, welches Verhältnis haben die dann zu der Polizei?
Also mittlerweile, diese OSIP-Polizisten, die hier im Bahnhofsviertel unterwegs sind, haben einen ziemlich guten Zugang zu den Klienten, weil sich das eigentlich auch nicht vermeiden lässt, dass ein Polizist hier zum Teil sozialarbeiterische Tätigkeiten hat. Also die kennen ihre Pappenheimer eben auch und bei vielen besteht auch ein Vertrauensverhältnis.
Das Viertel hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark verändert. Auch da sind Luxuswohnungen entstanden, es ziehen wohlhabendere Leute dahin. Hat das dem Viertel gut getan oder verschärft das die Konflikte?
Naja, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Aus der Perspektive unserer Klienten ist es wahrscheinlich eher schwieriger, weil viele Nischen wegfallen, in denen die vorher eben mehr oder weniger ungesehen und in Ruhe sein konnten. Und da gibt es eben immer weniger und die Leute sind jetzt viel mehr auf der Straße präsent, viel geballter, als das früher der Fall war, obwohl die Szene eigentlich kleiner wird.
Es soll ja sogar daran gearbeitet werden, dass weiter Nischen verschwinden und zwar auch architektonisch. Also wenn die Bahn den Bahnhof umbaut, dann sollen da auch bestimmte Stellen geschlossen werden, damit man nicht so viele Nischen hat. Ist das ein Problem oder ist das richtig so?
Tja, also wie gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Also für die Stadt Frankfurt und für die Anwohner und Pendler ist es mit Sicherheit ein Vorteil. Für unsere Leute wird es dadurch eben schwieriger, ihren Alltag zu fristen, sage ich mal. Was ja aber auch nicht unbedingt negativ ist. Ja.
Ja, ist es nicht auch Ihr Ziel, die Leute aus diesen Nischen rauszuholen?
Natürlich, aber das ist eben ganz schwierig, so desolate Menschen einfach hier rauszuholen. Also wir befürchten, dass einfach ein Verdrängungseffekt entsteht. Und diese Infrastruktur, die hier eben aufgebaut ist, durch den Frankfurter Weg, durch die Hilfseinrichtungen, dass die darunter leidet.
Vor ein paar Jahren sind Sie selbst mal bei einer Schießerei verletzt worden. Trotzdem arbeiten Sie weiter in diesem Viertel. Also irgendwie scheint Ihnen die Arbeit sehr wichtig zu sein.
Ja, das macht mir einfach schon großen Spaß hier. Und ich wurde ja auch nicht von irgendwelchen Konsumenten angeschossen, sondern das war eben, das waren Milieustreitigkeiten. Das hatte also mit mir und meiner Arbeit direkt nichts zu tun. Und ja, mir macht das schon Spaß und mir ist es wichtig, den Leuten hier eben zu vermitteln, dass es wert ist, sich um sie zu kümmern, ja. Und da sehe ich jetzt eigentlich auch nicht den Zusammenhang mit diesem Schuss, ja.
Der war ein Unfall aus Ihrer Sicht.
Genau.
Was mögen Sie am Frankfurter Bahnhofsviertel?
Ja, es ist halt unvorhersehbar, es ist oft sehr ungeschminkt. Also die Menschen sind hier oft oder reagieren hier oft sehr echt auf der Straße. Man muss sich selbst immer wieder reflektieren. Also es ist für mich auch persönlich immer wieder eine Herausforderung und ich muss immer wieder selbst überdenken, wie weit ich gehe, wer ich bin, ob das richtig ist, wie ich reagiert habe. Ja, und das macht mir immer wieder Spaß.
Das war der Streetworker Tom Holz aus Frankfurt. Vielen Dank. Was macht denn nun die Sucht mit einem Menschen? Benjamin von Stuttgart-Barre beschreibt das in seinem autobiografischen Buch Panikherz. Sehr deutlich, daraus wollen wir heute ein paar Ausschnitte hören. Er schildert diesen Strudel, aus dem er selbst jahrelang es nicht rausgeschafft hat. Schließlich war er doch ein erfolgreicher und gefragter Autor. Er schafft das, dachte er, alles schien ihm zu gelingen. Natürlich auch der Entzug, dachte er. So hat er seinen ersten Rückfall zuerst gar nicht ernst genommen.
Schon als ich zu ihr ins Auto stieg, wusste ich, jetzt kommt der Rückfall. Alles an diesem Mädchen in ihrem Cabrio sagte, wir knallen uns heute weg. Wir fuhren zu einem abgelegenen Zürichsee-Badesteg. Am Seeufer kramte sie eine Pille aus ihrer Handtasche. Ah, Ecstasy, alles klar. Ich hatte gerade nüchtern eine Lesereise gut hinter mich gebracht. Jetzt lagen ruhige Schreibmonate vor mir. Rückzug. Keine offiziellen Termine. Also warum eigentlich nicht? Sie zerbiss die Pille, gab mir die Hälfte ab und ich zögerte nicht. Die Situation war so zwingend, so schön. Ich musste gar nichts machen. Es ergab sich einfach alles so. Es war ja nicht Kokain. Also was soll's?
Und jetzt einen Kiffen?
Wenn du das sagst. Die Sucht bleibt, wenn man ihr einmal wieder die Tür geöffnet hat. Nicht nur auf einen im Tee, sie bleibt dann verlässlich über Nacht, am liebsten über Nächte. Die Welt ging unter am Zürichsee, bei 30 Grad im Schatten.
HR2 Kultur, der Tag, Heroin in der Wand, Frankfurts Kampf gegen Drogen. Der sogenannte Frankfurter Weg besteht aus 4 Teilen. Die akute Überlebenshilfe ist das eine. Außerdem gibt es noch die Bereiche Therapie und Prävention. Und die 4. Säule, das ist dann eben die Polizeiarbeit, der Kampf gegen die Dealer. Manch einer sagt, ach, die Polizei, die tut ja gar nichts. Aber dieser Eindruck ist falsch.
In den vergangenen 2 Jahren gab es immer wieder Razzien im Frankfurter Bahnhofsviertel. 2016 waren es über 200 Großeinsätze, denn die Lage hatte sich dramatisch verschlechtert. Die Zahl der Crack-Dealer verdoppelte sich auf rund 80, von denen die Frankfurter Polizei überhaupt wusste. Dazu kamen rund 70 Händler, die Haschisch und Marihuana verkauften, nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten, Nordafrikaner, die 2015 als Flüchtlinge eingereist waren und einen Asylantrag gestellt hatten. Die Beschwerden über diese Szene wurden im Bahnhofsviertel lauter. Anwohner, Gastwirte, Händler und Kunden fühlten sich massiv gestört. Zumal neue Mieter und Eigentümer an den Bahnhof zogen, während auf den Straßen Drogen verkauft und konsumiert wurden, veränderte sich gleichzeitig das Bahnhofsviertel rasant. Es wurde attraktiv für Partygänger und Immobilienhändler. Da prallten täglich Welten aufeinander und sie vertrugen sich nicht. Die Stadtpolitik musste also reagieren, die Polizei auch. Eine besondere Aufbauorganisation mit rund 100 Beamten sollte endlich durchgreifen und mit Razzien Flagge zeigen, Kontrolldruck ausüben, nicht auf die Süchtigen, aber auf die Dealer und ihre Hintermänner. Anwohner beobachteten aber auch, dass die Einsätze der Polizei wenig Wirkung zeigten. Ein Fahrradhändler aus dem Viertel berichtete, dass die Razzien die Geschäfte der Dealer für 1 bis 2 Stunden störten. Danach laufe alles weiter wie immer. Auch die lästigen Wildpinkler, die auf die Straße urinieren, verschwanden nicht über Nacht aus dem Bahnhofsviertel. Und viele Dealer, die die Polizei festgenommen hatte, kamen rasch wieder auf freien Fuß, da sie nur kleine Mengen Rauschgift dabei hatten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft stellte die Verfahren gegen die Verdächtigen in fast allen Fällen ein. 2016 kündigte der Frankfurter Polizeipräsident an, dass mit dieser Praxis Schluss sein solle. Auch auf die Deutsche Bahn stieg der öffentliche Druck. Baut endlich den Bahnhof so um, dass die Zahl der Schlupflöcher und toten Winkel verschwindet, vor allem in der unteren Ebene des Hauptbahnhofs, wo Geschäfte und U-Bahn-Stationen liegen. Sie bieten Verstecke für Kriminelle und erhöhen vor allem nachts das Unbehagen der Bahnkunden. 360 Millionen Euro will die Bahn in den Umbau investieren. Er beginnt aber erst im nächsten Jahr, sollte sich das Planfeststellungsverfahren verzögern, sogar erst 2020. Es geht aber in Frankfurt nicht nur um mehr Sauberkeit und Sicherheit, sondern um die Frage, ist das Frankfurter Modell gescheitert, das Prävention und Repression zu verbinden versucht? Und haben jene recht, die eine Legalisierung weicher Drogen wie Cannabis und Marihuana fordern? Weil die Macht des Schwarzmarktes eben doch größer ist als alle Mittel, die die Polizei zur Verfügung hat.
Claudia Sauter über die mühsame Polizeiarbeit im Frankfurter Bahnhofsviertel. Jochen Richter hat genau dieses Geschäft viele Jahre lang gemacht. Inzwischen ist er als Polizist im wohlverdienten Ruhestand. Schönen guten Tag, Herr Richter.
Ich grüße Sie, Herr Band.
Erinnern wir uns mal zurück an die 90er Jahre. Da waren Sie auch schon mit dabei. Die Zustände an der Frankfurter Taunusanlage, also der Grünstreifen zwischen Bahnhof und Alter Oper, genau vor den Türen der Deutschen Bank. Was waren das für Zustände damals?
Ja, sie waren in der Tat katastrophal. Die Grünanlagen waren zuhauf von Drogenabhängigen übersät. Es waren Bilder, Zustände des Elends mit den Drogenabhängigen. Und unsere Kontrollmaßnahmen, die dort dann in relativ hoher Intensität durchgeführt wurden, führten dann auch zu geringen Sicherstellungen immer wieder. Letztendlich konnte aber auf diese Art und Weise das Problem zunächst nicht beseitigt werden dort.
Ich habe gelesen, es waren über 1000 Leute, die sich da zum Teil versammelt hatten. Warum, wie kam das, dass sich da so viele Drogenabhängige an einem Ort versammelt haben?
Nun, wir gingen davon aus, es liegt natürlich zum einen an der vergleichsweise hohen Verfügbarkeit der Betäubungsmittel, insbesondere Heroins, in Frankfurt. Frankfurt aufgrund seiner zentralen Lage, sodass also allein ja, Angebot und Nachfrage regelten hier das Geschehen zu weiten Teilen. Sodass das natürlich eine große Magnetwirkung hatte und Abhängige nicht nur aus dem regionalen, auch aus dem überregionalen Raum immer stärker hier ins Stadtgebiet gezogen sind.
Was war so Ihr erster Eindruck, als Sie mit dieser Arbeit angefangen haben? Warum haben Sie nicht gleich gesagt, versetzt mich, ich will lieber zur Steuer?
Ja, die Steuer wäre nicht ganz mein Bild gewesen. Aber ich hatte Deutsch gehörte zum Einstieg mit dazu, habe das auch noch relativ kurz gemacht, etwa über ein Jahr, und konnte mich dann in ein etwas anders gelagertes Gebiet, nämlich den internationalen Rauschgifthandel, in den international organisierten Rauschgifthandel mit anderen Kollegen zusammen kümmern. Das war dann vielleicht nicht anspruchsvolleres, aber anders gelagertes Aufgabengebiet mit einem anderen Anspruch letztendlich. Ja, und denn die offene Szene, will ich sagen, habe ich dann auch damals schon zum großen Teil als eher sozialpolitisches und gesundheitspolitisches Problem gesehen, also dass man auch von anderen Seiten her anpacken musste.
Als dann dieser Frankfurter Weg diskutiert wurde, Verfolgen der Dealer, Entkriminalisieren der Konsumenten, das ist ja genau dieser sozialpolitische Aspekt, waren Sie als Polizist erst skeptisch oder dachten Sie gleich, so muss es sein?
Ja, zunächst war ich da durchaus etwas skeptisch und dachte mir, ob das der richtige Weg sein kann. Aber letztendlich hat man gesehen an den Zahlen, an den Veränderungen, dass es da ein Stück voranging durch die begleitenden Maßnahmen, sei es der Streetworker, aber nicht nur das, die Therapieangebote, die Prävention natürlich auch. Aber das Ganze kann man eben nicht auch ohne die Repression jetzt als vierte Säule oder als vierten Weg nicht mit außen vor lassen.
Aber was sich über all die Jahre nicht geändert hat, ist dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Dealern. Meistens erwischt man nur Kleinkriminelle. Der große Fahndungserfolg letzte Woche war ja eher mal eine Ausnahme, muss man sagen. Warum ist es so schwer, an die Hintermänner des Drogenhandels ranzukommen?
Ja, es ist wohl wahr, dass es ein gewisses Katz-und-Maus-Spiel ist. Es ist natürlich etwas einfacher auf der offenen Szene oder im Bereich der Dealer, die direkt an die Konsumenten gehen, dort Sicherstellungen zu erreichen. Sie müssen sich ja mehr oder weniger stark exponieren. Sobald es in Richtung der Zwischenhändler oder auch der Großhändler, der Einfuhrorganisatoren geht, wird das Ganze natürlich höchst konspirativer und verdeckter, sodass es wirklich einen immensen Aufwand, einen immensen Aufwandsbedarf, um beweiserheblich Material zu bekommen, um letztendlich auch ein Gerichtsurteil zu bekommen. Denn das ist ja der Weg, wo wir hinwollen.
Die Zeiten haben sich auch geändert. Jeder kleine Dealer hat ein Smartphone, ist bestens vernetzt. Macht das die Arbeit noch schwerer?
Das kann man laut sagen. Denn er hat nicht nur 1, 2, 3 Smartphones oder wechselnde Chips, wechselnde Karten. Das heißt, die Nummern werden sehr schnell gewechselt, sodass man selbst bei Überwachungsmaßnahmen kaum hinterherkommt. Also es bedeutet einen gewaltigen Aufwand, den man betreiben muss, seitens des Personals, aber auch der technische Aufwand, in der Tat.
Was würden Sie sich als alter Hase aus der Praxis wünschen? Wie könnte man effektiver vorgehen, um tatsächlich mehr große Fische zu kriegen?
Ja, letztendlich das allseits beklagte Problem des Personalmangels. Man muss in der Tat, wenn man einen technologischen Rückschritt, den wir im Vergleich zu dem Fortschritt, den die Täterseite genießt, in Anführungszeichen, dass wir also diesen Nachteil dann durchaus durch mehr Manpower ausgleichen müssten. Wenngleich auch das kein Allheilmittel sein wird. Auf der anderen Seite werden auch durchaus weitergehende Überwachungsmöglichkeiten ausgesprochen wünschenswert, dass wir da eine gewisse Waffengleichheit erzielen.
Waffengleichheit heißt also, die Täter sind besser ausgestattet als die Polizisten?
Das ist mein Eindruck nach vielen Jahrzehnten der Arbeit dort, dass wir da ein ganzes Stück weit den Anschluss verloren haben, in der Tat.
Also Sie würden sich wünschen, dass es leichter ist, ein Telefon abzuhören?
Ich würde es etwas anders ausdrücken, also dass andere Möglichkeiten über ein Telefon hinausgehen oder über die gesprochene Kommunikation hinausgehen, dass man auch dort einen Fuß in die Tür bekommt. Ja.
Das war Jochen Richter, der viele Jahre als Polizist in der Drogenfahndung gearbeitet hat. Und wir hören noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und wie fühlt sich der Morgen an, der Morgen nach so einer Drogennacht?
Wir waren irgendwann im Bordell auf der anderen Seite des Sees gelandet, weil man dort immer Drogen bekam, wenn alle anderen Quellen versiegt waren. Ab irgendeinem Zeitpunkt war unser Erleben dann nicht mehr synchron. Eine Dosierungsfrage vielleicht. Jedenfalls wurde es irgendwann unübersichtlich. Das Mädchen bekam diesen Morgenrappel, den man nach einer Drogennacht ja oft hat. Das unangenehme Tageslicht, das schlechte Gewissen, das Runterkommen, die ersten Kateranzeichen. Ein paranoia Überhangmandat. Ich rief derweil den Panikdoktor an. Etwas anderes fiel mir nicht ein. Er fernsteuerte mich, weiter am Telefon bleibend, zur nächsten Apotheke. Dort wies er mich an, dem Apotheker das Telefon zu übergeben. Wenn er am Telefon ist, fehlt nicht viel, dass die Apotheker salutieren. Jedenfalls rücken sie sofort Medikamente raus. In diesem Fall waren es Tropfen. Sie wirkten sofort beruhigend. Ich nahm sie fortan täglich, bis die Flasche leer war.
HR2 Kultur, der Tag. Was genau sind es für Substanzen, mit denen die Drogenabhängigen ihre Körper und Seelen ruinieren? Die Antwort darauf ist nicht so einfach, denn der Stoff, den man auf der Straße kaufen kann, ist eigentlich niemals reines Heroin. Fast immer ist es gestreckt und gepanscht mit anderen Mitteln. Und gerade diese Mischung macht den Stoff so gefährlich. Deshalb hat das Drogenreferat der Stadt Frankfurt das sogenannte Substanzmonitoring entwickelt. Anna Vogel zeigt uns, worum es dabei geht.
Der Konsumraum in der Nidderstraße ist einer von 4 Drogenkonsumräumen der Stadt Frankfurt. Hier kommen täglich Abhängige her, um sich unter hygienischen Bedingungen illegale Drogen zu spritzen. Geduldet und unter Aufsicht. Was in diesen Räumen genau konsumiert wird, haben Wissenschaftler der Universität Freiburg untersucht. Das Ergebnis? Kokain und Heroin sind die häufigsten Drogen. Und die beigemischten Stoffe seien harmloser als gedacht, erklärt der Toxikologe Volker Auwerter.
Wir hatten vermutet, dass wir zumindest teilweise sogenannte neue psychoaktive Stoffe finden würden, weil wir seit Jahren wissen, dass in bestimmten Szenen eben gerade auch bei IV-Konsumierenden zunehmend diese neuen Stoffe auch beigemischt werden. Und das führt dann tatsächlich zu besonderen Risiken. Zum Beispiel kann das zu Aggressionsausbrüchen oder psychotischen Zuständen führen.
Das kann gefährlich für die Konsumenten werden. Vor allem, wenn sie diese Stoffe als Begleitstoffe einnehmen, ohne es zu wissen. Doch obwohl fast alle untersuchten Proben in hohem Maße mit anderen Substanzen gestreckt waren, wirklich gefährlich waren die nur selten. Häufig dagegen haben die Wissenschaftler bekannte Stoffe wie Koffein, Paracetamol oder Phenacetin gefunden. Trotz dieser positiven Nachricht mahnt der Frankfurter Dezernent für Gesundheit Stefan Meyer zur Wachsamkeit.
Es sind vielleicht ein paar ganz schlimme Befürchtungen nicht eingetreten. Dafür haben wir andere Vorboten von problematischen Entwicklungen, die uns sehr raten, dort aufmerksam zu bleiben und die uns auch zeigen, dass es gut ist, ein solches Frühwarnsystem zu implantieren.
Dabei bezieht er sich vor allem auf neue psychoaktive Stoffe, die schon in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Bayern konsumiert werden. Er betont, dass Frankfurt eine Vorbildrolle einnehmen wolle. Neue Entwicklungen sollten schnell erkannt und Konsumenten früh gewarnt werden können, erklärt Meyer.
Dass die wissen, was für Giftzeug sie nun tatsächlich konsumieren. Es ist aber auch für die Helfenden in unseren Drogenhilfeeinrichtungen wichtig, weil die unternehmen ja dann ganz oft auch erste Hilfe.
Auch die Polizei könnte dann entsprechend vorbereitet in ihre Einsätze gehen, erklärt er. Deshalb sei es wichtig, die Proben aus den Einrichtungen schnell zu analysieren und die Ergebnisse an die Konsumräume zurückzuschicken. Am besten innerhalb von 10 Tagen. Dort sollten die Informationen dann öffentlich aushängen. Die Stadt Frankfurt ist die erste deutsche Großstadt, die ein solches sogenanntes Drogenmonitoring anbietet. Noch mindestens bis Juli soll das Projekt laufen. Dafür hat die Stadt 43.000 Euro bereitgestellt. Doch Meyer von der Stadt Frankfurt ist sich sicher, dass das Monitoring auch darüber hinaus noch weiter fortgesetzt werden kann.
Die Drogen und ihre Zusammensetzung. Was das Gift mit dem menschlichen Körper anstellt, das erlebt David Lang tagtäglich. Er ist der ärztliche Leiter der Malteser Substitutionsambulanz in Frankfurt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Welche Drogen bereiten Ihnen bei Ihrer tagtäglichen Arbeit die größten Probleme?
Naja, letztlich alle Substanzen haben so ihr Gefährlichkeitspotenzial. Die gepanschten Drogen sind natürlich nochmal in besonderem Maße gefährlich. Und da haben wir es in der Regel vor allem mit den Folgeerscheinungen zu tun, also sprich Organschäden, Nekrosen, Ulzera, Wundheilungsstörungen, und versuchen natürlich dann die entsprechenden Folgeerscheinungen medizinisch qualifiziert zu behandeln und im Vorfeld entsprechend zu beraten und die Patienten in eine qualifizierte Behandlung zu überführen, sodass möglicherweise es gar nicht erforderlich ist, dass sie auf solche Substanzen zurückgreifen.
Sie arbeiten ja auch in diesen städtischen Druckräumen, wo sich Abhängige unter Aufsicht ihre Spritze setzen können. Wie oft kommt es dabei zu kritischen Situationen?
Eigentlich kommt es in den Druckräumen regelmäßig zu Überdosierungen. Ich würde aber da nicht von einer besonderen besonders kritischen Situation sprechen, weil seit dem Bestehen der Druckräume in Frankfurt seit 1994 kein einziger Drogentoter aufgetreten ist in den Einrichtungen. Das heißt, das Personal ist entsprechend geschult, kann direkt behandeln. Der RTW ist recht schnell vor Ort und wenn wir vor Ort sind, übernehmen wir natürlich die Gabe des Gegengifts. Und das wirkt dann auch in der Regel mit der Beatmung zusammen recht schnell.
Was ist eigentlich schlimmer, das Rauchen von Crack oder Heroin für Ihre Arbeit?
Das lässt sich schwer sagen, was jetzt wirklich schlimmer ist. Ich denke, die Behandlung der Opiatsucht ist recht ausdifferenziert mittlerweile. Der opiatsüchtige Patient hat ja auch eine relativ große Palette von Möglichkeiten, wie er in der Lage ist, sein Leben trotzdem gut zu gestalten. Da haben wir den Abteilungsleiter, der sein Substitut braucht, wie der Diabetiker sein Insulin und ansonsten ein ganz normales Leben führt und schwerst heroinabhängige Patienten, die wirklich sehr in der Sucht drinstecken. Von daher ist die Palette sehr groß. Jetzt bei dieser Sucht wenig Möglichkeiten sehen wir nach wie vor in der Behandlung von stark crackabhängigen Patienten. Und da sehe ich die Hauptproblematik darin, die Patienten überhaupt in eine medizinisch qualifizierte Behandlung zu überführen, weil sie einfach durch ihr Konsumverhalten ganz schwer zugänglich sind.
Warum sind Crack-Patienten schwer zugänglich?
Also es ist eine sehr starke Sucht, die auch einen extrem starken Suchtdruck erzeugt, sodass eigentlich entweder der Patient ganz berauscht ist und ihm dann auch alle möglichen Sachen egal sind, sich um sich und seinen Gesundheitszustand zu kümmern zum Beispiel. Und wenn dann eben die Entzugssymptome einsetzen, dann sind die wiederum so stark, dass auch das ganz zentral ist für die weiteren Handlungsschritte. Und dazwischen hat man kaum die Möglichkeit, vernünftige Behandlungsstrategien mit dem Patienten zu planen und auch durchzuführen.
Was machen Sie da mit einem Crack-Patienten, der in einem guten Zustand ist?
Also ganz viele Crack-Patienten leiden unter Wundheilungsstörungen. Das sehen wir sehr oft. Wo wir dann eben Harm Reduction machen, also sprich Linderung der Symptomatik, Überlebenshilfe leisten etc. Also dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, kommen die Patienten auch mal bei uns an. Wir sind aber auch erstaunt, wie groß der Leidensdruck dann stellenweise werden muss, bis dann da auch eine Initiative ergriffen wird. Das sind schon auch stellenweise Zustandsbilder, die kann man sich eigentlich so schwer vorstellen.
Das heißt, Sie sagen, der Leidensdruck muss groß sein. Das heißt, man kann nicht jedem Süchtigen helfen.
Ja, das ist richtig. Wie bei jeder Erkrankung gibt es auch Patienten, wo man sagen muss, ja, es wäre schön, wenn man da helfen könnte, aber die Erkrankung ist stärker. Das gibt es ja bei allen möglichen ernsthaften Erkrankungen, so auch bei süchtigen Patienten. Also es ist allerdings sehr unterschiedlich und je differenzierter der Ansatz ist, umso adäquater die Hilfe und umso besser kann geholfen werden.
Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt mal zurückblicken, hat sich die Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel in den letzten Jahren verbessert oder verschlechtert?
Also ich denke, dass sich die Situation stetig verbessert, dass es ein großes Bemühen gibt, dem recht komplexen Phänomen der Drogensucht immer differenzierter zu begegnen. Ich merke beispielsweise, dass ein immer größeres Verständnis dafür entsteht, was doch auch an dahinterliegenden Erkrankungen, also gerade psychisch oder psychiatrischen schweren Krankheitsbildern vorhanden ist und was dann auch eben dazu führt, dass eine Chronifizierung der Suchterkrankung eingetreten ist und auch erstmal bleibt und man eben das tun sollte, was die Verschlechterung der Erkrankung möglichst gut verhindert, also möglichst von verschiedenen Seiten interdisziplinarisch ansetzen. Da merke ich eine Weiterentwicklung und freue mich darüber.
Das war David Lang, der ärztliche Leiter der Malteser Substitutionsambulanz in Frankfurt. Ja, und wenn man dann irgendwann mal tatsächlich clean ist, wenn man den Entzug geschafft hat, vielleicht mal wieder geschafft hat, dann ist es eben lange noch nicht geschafft. Auch das beschreibt Benjamin von Stuckrad-Barre in seinem Buch Panikherz.
Nun ist etwas seltsam mit einem auf Drogenabhängigkeit konditionierten Hirn. Rückfall, Mädchen mit Brotmesser, allseitiger Nervenzusammenbruch, letzte Zuflucht Panikdoktor, da könnte man doch jetzt denken, aha, endet unschön sowas, das lassen wir also künftig besser wieder bleiben. Nicht so das drogenabhängige Hirn. Dieses denkt, wann geht's weiter? Mein Mitbewohner packte mich in seinen blauen Volvo und fuhr eine Woche mit mir durch die Schweiz, damit ich mich beruhigte und wieder Licht sah. Ich telefonierte mit dem Arzt aus der Hamburger Klinik. Er sagte, gut sei, dass ich nach einer Nacht wieder aufgehört hätte. Ich solle es nicht dramatisieren. Das Schreckenswort Rückfall, nennen wir es doch Vorfall. Komme leider vor, könne man nicht ausschließen. Wichtig sei der Umgang damit. Nicht wieder einreißen lassen, wachsam bleiben, aber nicht in Panik verfallen. Zurück in der Schweiz sah ich mich urplötzlich umhüllt von grauschwarzem Nebel. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Im Frühling noch, euphorisiert von der Nüchternheit mit besten Vorsätzen aus der Klinik kommend, die dritte ja auch immerhin schon und die erste, die ich nüchtern verlassen hatte. Wann war ich zuletzt froh? Der Sommerabend mit der Pille war toll, danach war irgendwie das Licht ausgegangen. Gut, sagt die Sucht, da haben wir doch einen Anhaltspunkt. Und schon saß ich im Taxi, auf zur Zürcher Langstraße. Da würde ich was finden.
HR2 Kultur der Tag. Hilfe für die Kranken, harte Strafen für die Dealer. Das ist zumindest der Anspruch im sogenannten Frankfurter Weg. Aber wird das auch eingelöst? Vor Gericht zum Beispiel? Werden Drogenhändler tatsächlich hart bestraft? Die Beweislage ist das eine Problem. Drogendealer sind Profis, die wissen ganz genau, dass sie immer nur geringe Mengen mit sich führen. Das ist das größte Problem der Ermittler. Aber was passiert dann vor Gericht, wenn die Beweislage ausreicht für ein Urteil? Das weiß unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka. Sie hat schon viele Drogenprozesse verfolgt. Hier ein paar Beispiele.
11. Januar dieses Jahres. Das Landgericht Frankfurt verurteilt einen 49 Jahre alten Körperschmuggler zu 4 Jahren Haft. Er war im August 2017 mit rund 1,2 Kilogramm Heroin in 84 geschluckten Kapseln im Leib aufgegriffen worden. Er wollte nach Italien. Der Drogenschmuggler hat im Prozess erzählt, er habe die Kapseln mit Hilfe von Suppe geschluckt. 17. März 2017. Wegen schwunghaften Kokainhandels aus seiner Mietwohnung heraus schickt das Landgericht Frankfurt einen 40-Jährigen für 5 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. In seiner Hofheimer Wohnung, wo er mit Frau und 2 Kleinkindern lebt, hatten sich seine Rauschgiftkunden abends die Türklinke in die Hand gegeben. Weil er bei seiner Festnahme 2 Messer am Bauch trug, wurde er wegen Drogenhandels mit Waffen verurteilt. 17. Februar 2017. Das Landgericht zeigt Milde, verhängt lediglich 3 Jahre. 700 Gramm Kokain hatte der 35-Jährige geschluckt, als er im Sommer 2016 aus einem Flugzeug taumelte. 3 Kapseln hatten sich geöffnet. Der Mann wurde notoperiert und überlebte. 3 von unzähligen Urteilen aus den vielen Frankfurter Drogenprozessen. Es wird hart durchgegriffen, jedenfalls von der Justiz. Die Strafen sind hoch, viel höher als häufig bei Angriffen auf Leib und Leben. Der Gesetzgeber will das so, heißt es dazu. Das ist im Sinne des Frankfurter Wegs, der Dealer hart bestraft, aber die Abhängigen wie Kranke behandelt. Das sei auch richtig so, sagt ein erfahrener Staatsanwalt. Er hat sie in so vielen Prozessen gesehen, die jungen Menschen zugrunde gerichtet von harten Drogen wie Crack. Gezeichnet vom Elend und noch 30 Jahre Elend vor sich, sagt er. Sie sind die Protagonisten in den kleinen Prozessen, in denen es um die Beschaffungskriminalität geht. In den großen sitzen die Männer aus der unteren und mittleren Handelsebene. An die aus der oberen Ebene kommen die Ermittler nicht dran. Sie sitzen auf dem Balkan in Belgien oder Holland, weil dort die großen Drogenverteilorte wie Antwerpen und Rotterdam sind. In den Drogenprozessen in Frankfurt sitzen zurzeit fast ausschließlich Marokkaner, Albaner und Kosovaren auf der Anklagebank. Bis 2013 waren es noch die Mazedonier, die den Handel mit harten Drogen in Frankfurt kontrollierten. Doch ihre Ringe sind zerschlagen worden. Sie waren relativ einfach zu verdrängen, sagen die Ermittler. Der Grund, sie hatten in Frankfurt keine Ankerpunkte, konnten nirgends mehr andocken. Drogendelikte sind Verbrechen, keine Vergehen. Das heißt, der Strafrahmen beginnt bei 1 Jahr. Wer mit einer nicht geringen Menge erwischt wird, hat ein großes Problem. Die nicht geringe Menge richtet sich nach dem Wirkstoffgehalt. Bei Heroin sind es 1,5 Gramm, bei Kokain 5 Gramm. Im Schnitt reichen 15 Gramm Heroin oder Kokain im Straßenhandel, je nach Wirkstoffgehalt, um große Schwierigkeiten mit der Justiz zu bekommen. Wer mit Drogen erwischt wird und auch noch eine Waffe bei sich trägt, und das ist auch schon ein Einhandmesser, der fängt nicht bei einer Mindeststrafe von 1 Jahr an, sondern da geht's gleich bei 5 Jahren los. Das heißt, Bewährungsstrafen gibt es fast nie. Im Schnitt kommen 3 bis 4 Jahre Freiheitsstrafe raus. Aber was bringen harte Strafen in Drogenprozessen? Es verschwinden immerhin einige von der Szene, siehe die mazedonischen Rauschgifthändlerbanden. Das Fußvolk, die untere Ebene, also die Läufer, sprich die Straßenhändler, werden einfach ersetzt. Härter trifft es die Ebene darüber. Denn die meisten Verurteilten werden aus der Haft heraus noch vor Ablauf der gesamten Strafe abgeschoben und tauchen nach Beobachtungen der Strafverfolger dann auch nicht wieder auf, zumindest in Deutschland. Sobald sie doch wieder einreisen, wird der Rest der Strafe vollstreckt, dann geht es zurück ins Gefängnis. Das Problem Drogenhandel können diese Strafen zwar nicht lösen, aber er wird eingedämmt und zumindest erschwert.
Schauen wir uns nochmal den Alltag im Frankfurter Bahnhofsviertel an. Ulrich Mattner ist dort der Vorsitzende des Gewerbevereins und er bietet sogar Touren an durch das Bahnhofsviertel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie hat sich das Bahnhofsviertel aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert?
Das Bahnhofsviertel an sich ist auf der einen Seite noch mehr Himmel und noch mehr Hölle geworden. Und zwar auf der einen Seite sind mehr tolle Wohnungen entstanden, mehr tolle Clubs haben aufgemacht und es ist einfach mehr Szene und Place to be geworden. Auf der anderen Seite hat sich die Drogenszene halt massiv, vor allen Dingen die Dealerszene, stark verändert. Crack ist die Droge Nummer 1 und hat Heroin abgelöst vor 2 Jahren. Und die Zahl der Dealer hat sich verdoppelt, während die Drogenszene, der Markt selber gleich geblieben ist.
Das klingt so, als würden Sie verlangen, jetzt muss man erstmal wieder richtig hart durchgreifen.
Eigentlich im Gegenteil, weil man hat ja eigentlich seit 30 Jahren greift man ja schon hart durch und versucht, der Dealer habhaft zu werden und hat jetzt seit 2,5 Jahren verstärkt, die Polizei massiv verstärkt und generell lässt sich einfach sagen, dass seit 30 Jahren dieser ganze massive Polizeieinsatz schon auch in der Taunusanlage, dass das nichts bringt. Die Drogenszene ist immer da. Es hat sich durch Methadon und durch die Drogenkonsumräume hat sich vor 20 Jahren massiv was verändert, aber seitdem eigentlich nicht mehr.
Das heißt, aufgeben?
Das heißt, ich bin eigentlich der Meinung, dass man statt der Dealer habhaft zu werden, sich eher mal den Markt anguckt und versucht, den Markt einfach aufzulösen. Das heißt, diesen kriminellen Markt, der die Drogen zieht, dass man sich überlegt, dass man mal klein anfängt und den Schwerstabhängigen. Wir haben hier in Frankfurt ungefähr 5.400 registrierte Drogenabhängige und dann gibt es noch eine Dunkelziffer, über die sich die Experten streichen. Man spricht von insgesamt 10.000. Und jetzt gibt es aber hier im Bahnhofsviertel ungefähr, sagen wir mal 100 bis 200 richtig alte Junkies oder alte Drogenkranke, die völlig fertig sind, die es immer noch irgendwie, kein Mensch weiß genau wie, schaffen, sich ihre täglich 70 bis 100 Euro zusammen zu klauen, schnorren, was weiß ich auch immer, prostituieren, dass man einfach denen es wirklich am schlimmsten geht, dass man mal einen Versuch startet, wissenschaftlich begleitet, medizinisch begleitet, gemonitort und alles Mögliche, denen mal das Crack und das Heroin gibt, dass es zumindest mal die von der Straße kommen, weil die auf der anderen Seite auch dieses Bild, dieses schreckliche Bild vom Bahnhofsviertel, diese Leute, die ohne Zähne und mit dreckigen Klamotten völlig heruntergekommen, mit Abszessen an Knien und Händen und die überall hinpinkeln und was weiß ich noch alles machen, dass die mal von der Straße wegkommen und dass gerade denen geholfen wird.
Das heißt, Sie als Anwohner sagen ernsthaft, man sollte Crack an Süchtige verschenken?
Ja. Verschenken, also ich meine, es gibt ja eine Heroinabgabe in Frankfurt, aber halt nicht im Bahnhofsviertel. Und man sollte wirklich einfach mal, es ist einfach so, man muss was Neues probieren. Man kann den Krieg gegen die Drogen nicht gewinnen. Und man muss einfach mal Wege gehen, wie man damals auch der Konsumraum, diese 3 Konsumräume, das war ja auch völlig was Neues. Da haben ja alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen damals. Und letztendlich, was ist denn jetzt passiert? Man hat damals die Drogenkranken in die Konsumräume geschickt, um eben dieses Übertragungsrisiko von AIDS zu senken. Dort haben sie Spritzen gekriegt, saubere Plätze, wo sie sich die Spritzen setzen konnten. Und das war natürlich auch ganz super für damalige Verhältnisse. Aber wir sind jetzt ein Jahrhundert weiter. Ja, wir leben nicht mehr im 20., sondern im 21. Jahrhundert. Und was man damals nach wie vor in Kauf genommen hat, ist eben die Beschaffungskriminalität. Es sieht so aus, wenn heute ein oder damals wie heute ein Drogenkranker sich Drogen besorgt, wird er dreimal kriminell vorher. Erst geht er auf die Zeil und klaut 3 Flaschen Parfüm Chanel.
Dann geht er hier, verscheuert er das hier am Bahnhof an irgendjemand, der, dann hier gibt's genügend Abnehmer für sowas. Und dann geht er zum Dealer, holt sich das Heroin, völlig überteuert und total gestreckter, schlechter Stoff. Und dann geht er in einen Konsumraum und da kriegt er die Spritze, da kriegt er den Löffel und da kriegt er einen sauberen Arbeitsplatz, einen sauberen Platz, um eben sich seinen Schuss zu setzen. Und das heißt, die Stadt akzeptiert Beschaffungskriminalität.
Aber muss es nicht das Ziel sein, die Leute wegzukriegen von der Droge, statt ihnen das Zeug auch noch zur Verfügung zu stellen?
Das ist so, dass die Drogenkranken im Schnitt inzwischen um die 40 Jahre alt sind und dass diese Leute, die in die Konsumräume gehen, Heroin, das ist eine alte Droge, das machen keine jungen Leute mehr. Das ist uncool, sich diese Spritzen zu setzen. Das heißt, die Leute, von denen wir hier reden, die sind seit 20, 30 Jahren auf der Szene, die sind untherapierbar. Genauso wie es noch viel, viel, viel mehr Alkoholiker gibt, die kriegen sie nicht weg vom Alkohol. Oder schwere Raucher, die nach einer Lungenkrebsoperation eben gleich wieder zur Zigarette greifen. Solche Leute sind das. Das sind untherapierbare, ganz hart abhängige Süchtige, deren Gehirn sich nur noch um den Stoff dreht.
Und Sie würden das nicht als Kapitulation des Staates interpretieren, wenn man denen einfach das Zeug gibt?
Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie sich mal auch damit befassen, international, alle Drogenbekämpfungsorganisationen, die sagen ganz klar, der Krieg gegen die Drogen ist nicht zu gewinnen. Wer profitiert denn international? Das ist Taliban, IS, die finanzieren sich da alle die Waffen und so weiter. Und hier werden riesen Polizeieinsätze gefahren. Wenn man einfach die Leute nimmt, es heißt ja nicht, dass ich hier irgendwie rumlaufe und Kokain anpreise, sondern ich suche mir einfach die Leute, die wirklich total am Ende sind und hole die von der Straße und helft denen, weil denen geht es hier wirklich schlecht. Wissen Sie, wenn Sie hier im Bahnhofsviertel wohnen, wenn Sie die zum ersten Mal sehen, dann denken Sie, um Gottes Willen. Aber wenn Sie jeden Tag dafür an den Leuten vorbeigehen, vor den Konsumräumen, die da liegen und fix und fertig sind auf Entzug, die kriegen Gesichter, die kriegen Namen, die kriegen Geschichten, man unterhält sich mit denen. Das sind teilweise, wir haben hier einen deutschen Meister im Rudern, wir haben Spitzenturnerinnen, wir haben wirklich Leute, die viel schon gebracht haben, die sind auch unter diesen Schwerstabhängigen. Ja, das sind teilweise hochintelligente Leute, die eigentlich vergewaltigt von in der Familie, Missbrauch, Alkoholismus, geschlagen, was weiß ich, die haben alle ihre Geschichte.
Ist das der Grund, warum Sie Führungen durch das Bahnhofsviertel anbieten?
Ich biete Führungen durch das Bahnhofsviertel an, weil ich bin von Beruf Journalist und vor allen Dingen Lokaljournalist. Und für mich ist das Bahnhofsviertel als Lokaljournalist das spannendste Viertel vielleicht in ganz Europa. Weil solche Kontraste wie hier, das finden Sie nirgendwo. Wir haben hier den Händlersaal der Deutschen Bank, wo Milliarden gedreht werden. Auf eine Straße weiter liegt die 80-jährige Zigeunerin auf der Straße und übernachtet im Schnee. Wir haben hier Drogen, wir haben hier Party, wir haben hier Luxus, wir haben hier Armut. Also das ist so, es ist ein unglaublich spannendes Viertel. Künstler, Multikulti, wir haben afghanische Supermärkte. Das ist einfach ein ganz einmaliger innerstädtischer, urbaner Raum, den auch eine Stadt wie Frankfurt, die in jede Metropole eigentlich braucht.
Klingt ja fast so, als wären Sie stolz auf das Drogenviertel.
Nein, das ist für mich nicht nur das Drogenviertel, weil es ist ja nur eine, sagen wir, das Bahnhofsviertel ist ja nicht das Drogenviertel, sondern der Bereich Taunusstraße, Elbestraße, Moselstraße, das ist das Drogenviertel. Hier in der Münchner Straße ist es wie im Urlaub, ja, dann haben sie hier die Teeläden und man sitzt draußen und rauchen ihre Wasserpfeifen, also ohne Drogen und kaufen ihre Saris und laufen hier rum. Das Bahnhofsviertel ist unglaublich vielschichtig.
Der berühmte Frankfurter Weg, auf den besonders die Frankfurter Kommunalpolitiker natürlich immer hinweisen. Der reicht Ihnen also nicht?
Der Frankfurter Weg ist eigentlich ein Frankfurter Stillstand. Das war natürlich mal was Tolles. Ich meine, man kann ja mal angucken, wo kommt er denn her? Der Frankfurter Weg kommt aus Zürich, aus der Schweiz. Da gab es den ersten Drogenkonsumraum. Und inzwischen, wenn man jetzt nach Zürich geht, dort wird ernsthaft diskutiert, das können Sie im Handelsblatt lesen, in der Züricher Zeitung, Schweizer Minister überlegen, ob sie Kokain legalisieren. Das sage ich ja gar nicht, dass das hier in Frankfurt sein muss. Aber wir sind hier in Bezug auf Drogen. Gehen Sie in die USA, wo inzwischen Cannabis in vielen Staaten legalisiert ist, in Holland oder in Portugal ist der Besitz von Heroin bis zu 5 bis 10 Gramm sind erlaubt. Das geht einfach überall weiter. Nur in Frankfurt ruht man sich auf den Lorbeeren von damals aus. Zweifellos war das eine Riesenleistung und ganz toll. Aber das ist halt ewig her.
Das war die Meinung von Ulrich Mattner, der Vorsitzende des Gewerbevereins im Frankfurter Bahnhofsviertel. Vielen Dank. Heroin in der Wand, Frankfurts Kampf gegen Drogen. Eine drogenfreie Welt wäre sicherlich naiv, die wird es niemals geben. Und eine erfolgreiche Großrazzia ändert die Welt auch noch nicht. Die Diskussion um die Drogenpolitik, die wird mit Sicherheit weitergehen. Dies war unser kleiner Beitrag dazu. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.